Einen guten Morgen auch von mir an dieser Stelle. Ja, aber Moment mal. Ist das denn überhaupt ein guter Morgen? Oder etwa wieder so einer der eher bescheidenen? Aus welchen Gründen auch immer. Alle Ampeln rot auf dem Weg hierhin. Der Nachbar hat den Parkplatz unterm Fenster schon wieder genommen und außerdem ist viel zu warm heute Morgen. Oh, der Kaffee hat auch nicht geschmeckt. Von wegen guter Morgen. Meckern und klagen, das geht fix. Und es hat ja auch einen Sinn, nämlich sich zu entlasten. Aber wenn es dann doch eine Dauereinrichtung wird mit dem Meckern und Klagen, dann fehlt uns doch was Ausgleichendes im Leben, oder? Günther hat es am Anfang schon gesagt, der heutige 14. Sonntag in der Trinitatiszeit, der soll sich mit dem Lob Gottes und mit dem Dank beschäftigen, mit dem Dank an Gott. Und ich finde genau aus dem Grund, nämlich damit die Waage im Gleichgewicht bleibt, damit es nicht auf einer Seite ausschlägt, was uns vielleicht da nicht gut tut. Und damit wir vor allen Dingen ausgeglichen durch unser Leben gehen können. Und dazu ist heute ein wunderbarer Text für diese Predigt vorgeschlagen, der uns Menschen und unsere Einstellung zum Danken darstellt. Im Johanniterkrankenhaus, in dem ich jetzt arbeite, da haben wir immer mittwochs mittags eine kurze Mittagsandacht und vor nicht so langer Zeit hat mein katholischer Kollege, als er ihn vorbereitet hat, genau diesen Text mitgebracht und ich dachte, der ist mir überhaupt nicht im Ohr. Es gibt ja so Texte, da hören wir die ersten Worte und denken, ah ja, kenne ich. Und bei dem habe ich gedacht, den habe ich irgendwie überhaupt noch gar nicht gesehen, aber gelesen. Aber der ist mir irgendwie nachgegangen, der hat mich so gepackt und deswegen habe ich mich total gefreut, dass der heute vorgeschlagener Predigttext ist. Und ich freue mich, wenn ich euch mit auf meinen Gedankenweg nehmen kann und ihr mal guckt, was ihr mit dem Text anfangt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und zwar aus der Basisbibel. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus auf den Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Manometer. Dieser Bibeltext legt den Finger aber voll in die Wunde, finde ich. Und hört ihr auch sowas wie eine Enttäuschung oder was ist das in den Worten Jesu? Sind nicht 10 rein geworden, wo sind die anderen 9? Tja, erwischt. Eiskalt erwischt. Ein geheilter Samariter kommt zurück und lobt Gott für seine Güte und Gnade. Einer, der sich bei Jesus bedankt. Aber wofür bedankt er sich eigentlich? das ist ja mal nicht so ganz läppisch, was da passiert, wenn man von so einem Aussatz geheilt wird. Wenn ich mir das so vorstelle, dann ist mal zunächst die Krankheit weg. Also das Fiese, das alle an einem sehen. Und das Schmerzhafte, das das eigene Leben so enorm beeinträchtigt, dass es kaum zu ertragen ist an manchen Tagen. Und das Ausstoßende, das die Gesellschaft in, das einen an den Rand der Gesellschaft und in die Armut vertreibt. Und das ist alles weg. Auf dem Weg zu den Priestern ist bei 10 Menschen eine Veränderung passiert. 10, die sonst nicht dazugehörten, die nichts hatten, die jeden Tag erneut ums Überleben kämpfen mussten, die sind auf einmal verändert. Die Priester sehen sie an und bescheinigen ihnen quasi, dass sie gesund sind und nun vollgültige Mitglieder eben dieser Gesellschaft werden können. Und das bedeutet ja Enormes. Sie könnten zum Beispiel jetzt arbeiten gehen. Sie gehören dazu, sie können leben, so richtig, wirklich, echt leben, müssen nicht mehr am Rand stehen bleiben und zu Jesus rufen, sondern könnten ihm ganz nahe kommen und auch anderen Menschen. Und das vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. So, dass damals, aber jetzt mal zu uns heute. Also wenn sowas passiert, dann gehört sich doch ein Dankeschön. Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen, oder? Da muss man doch Gott loben. Der Weg zurück zu Jesus ist da nicht zu viel verlangt. Es ist ja doch keine Selbstverständlichkeit, dass man so ein riesiges Geschenk bekommt wie diese 10 Männer. Also ich merke, ich bin total empört. Einer kommt zurück, 9 verschwinden einfach, wir wissen gar nicht wohin. Und dann muss ich mir zugleich mal an die eigene Nase packen. Geht's euch auch ein bisschen so? Die Geschichte hören und sich erregen, sich empören über diese 9, die einfach verschwinden und dann merken, dass diese eigene Empörung schon auch ein Geschmäckle hat. Und denn sie kommt sofort nach, zumindest bei mir im Kopf. Ja, wie machst denn du das eigentlich so mit dem Danken und mit dem Loben im Alltag, meine Liebe? Tja. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass Meckern ist des Deutschen liebstes Kind oder liebster Zeitvertreib, aber ja, auch ich meckere gerne mal und ich höre auch ganz viel Klagen, wenn ich in Gesprächen bin. Und ich bemerke bei mir das eben phasenweise auch, dass ich das gut kann. Meckern und hervorheben, was jetzt gerade blöd ist, was ich mir anders vorgestellt habe. Und sich aufregen über all das, was nicht gut läuft. Die Waagschale eben mal so ganz deutlich ins Minus runterkippen lassen. Ich will das gar nicht rechtfertigen, auch wenn es an manchen Stellen immer auch gute Gründe hat, das mal zu tun und zu denken, dass es jetzt gerade korrekt ist, wenn ich das tue. Dazu kommt nämlich, dass ich oftmals auch dazu tendiere, glaube ich, vieles von dem, was mir geschenkt ist, so als selbstverständlich anzusehen und vergesse, Gott dafür zu danken, für seine Führung, für seine Gnade, ihn zu loben, weil ich merke, dass er es doch gut mit mir meint, auch wenn das eine oder andere im Leben mal etwas klemmt. Eigentlich ja alles so ganz normal. Ja, je nach Befindlichkeit, gestehe ich, im Alltag fällt es mir schwer, Danke zu sagen und es fällt ganz oft hinten rüber. Zu viel Stress, um zum Beispiel dem entgegenkommenden Autofahrer zu signalisieren, danke, dass du mich durchlässt und nicht auf dein Vorfahrtsrecht pochst. Oder zu viele Gedanken im Kopf, um zu grüßen, wenn mir jemand auf dem Flur lächelnd entgegenkommt. Zu viel von ich weiß nicht was, dass ich nicht sehe, wie gut es mir eben geht in diesem Angesicht von dem, was Günther ja gerade schon gesagt hat, Erdbeben in Marokko, Flut in Griechenland oder Krieg in der Nachbarschaft. Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die anderen 9, fragt Jesus. Und dieser Satz ist keine platte Moralkeule, die wir als Erziehungsmaßnahme für uns und unsere Kinder anwenden sollen. Natürlich ist es wichtig, sich zu bedanken, wenn man ein Geschenk bekommen hat. Es ist gut, nicht alles als selbstverständlich hinzunehmen, das wissen wir ja alle. Wir sollen nicht teilnahmslos sein. Aber diese Frage Jesu, die zielt auf was anderes ab. Er erlebt, wie 10 Aussätzige da stehen, wie es sich gebührt, in einiger Distanz zu ihm. Sie dürfen nicht nah rantreten und ihn um Hilfe anrufen. Sie wollen ihr Leben geändert haben, alle 10. Ihr Anteil ist an dieser Veränderung, an dieser Heilung. Sie haben sich auf den Weg gemacht, sie nutzen die Chance. Sie schenken dem, von dem sie so viel schon gehört haben über seine Werke und Wunder, sie schenken dem ihr Vertrauen. Und das erkennt Jesus an und er entlässt sie auf den Weg, weil er weiß, dass auf diesem Weg die Heilung passieren wird. Und er schickt sie zu den Priestern, um auch denen, die an ihm zweifeln und an seiner Vollmacht, zu zeigen, welche Macht er hat. Denn er ist als Gottes Sohn mit dessen Auftrag zu den Menschen gekommen. Er macht das ja alles nicht aus sich heraus, sondern im Sinne seines Vaters, im Sinne Gottes, der ihn gesandt hat. Die 10 gehen also zu den Priestern, die die Heilung bestätigen. Was ihre Gedanken sind danach, als sie diese Bestätigung bekommen, das wird an der Stelle nicht erzählt. Wohin die 9 entschwinden und wer sie waren, das wird ebenfalls nicht erzählt. Sie verschwinden aus unserem Sichtfeld. Doch den einen, den Samariter, den trifft Jesus wieder. Er ist ein Fremder, kein Aussätziger mehr, aber immer noch ein Fremder, der nicht so gut angesehen war. Aber da Jesus sich in seinem Grenzgebiet aufhält, vielleicht auch nicht verwunderlich. Wunderbar ist aber, dass dieser glaubt an diesen Herrn Jesus. Doch wundern muss man sich eben darüber, dass dieser Samariter zu Jesus kommt, dass er Gott lobt und sich bei ihm bedankt. Er weiß, was sich gehört. Er erkennt sogar, dass das, was ihm da widerfahren ist, keine Selbstverständlichkeit ist. Er versteht und fühlt wohl möglich, dass dieser Jesus wohl der ist, von dem er schon gehört hat und weswegen er genau seine ganze Hoffnung auf ihn gesetzt hat. Er muss der Messias sein, der Gottgesandte, der Retter. Ihr Lieben, dann fiel mir am Ende der Satz ein oder auf, der mich zur Überzeugung bringt, dass es eben in diesem Text in erster Linie nicht um diese moralische Notwendigkeit des Dankeschön-Sagens geht, sondern dass es noch um viel mehr geht. Habt ihr das beim Vorlesen auch gehört? Ganz am Schluss? Da finde ich die Übersetzung der Basisbibel nämlich besser als die von Luther. Am Ende, nachdem Jesus gefragt hat, warum nur er zu ihm kommt und nicht alle 10, da sagt Jesus: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Zuerst bin ich ja an dein Glaube hängen geblieben bei der Vorbereitung. Ich dachte, ja klar, der hat Glauben in sich. Das kennen wir von so vielen Heilungsgeschichten. Das Wesentliche ist, dass da schon dieser Funke Glauben in einem drin steckt und der wird entfacht durch das Vertrauen, was man in Jesus und Gott Vater hat. Und dann, als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gesehen, nee, Moment, da ist ein Wortpaar. Am Anfang steht, die sind geheilt, am Ende steht gerettet. Heilung, Rettung. Da steht, dein Glaube hat dich gerettet. Im Griechischen steht da tatsächlich Sesoken. Und das ist viel mehr als lediglich die Heilung, die Befreiung vom Aussatz. Das heißt tatsächlich erretten. Er wurde errettet, er wurde Kind Gottes Ihm wurde mehr geschenkt als nur eine Reinigung von der Erkrankung, nämlich sowas wie, wenn ich das jetzt mal ganz fromm sage, die Teilhabe an der Lossprechung seiner Sünden. Und das hat mich echt schier umgehauen. Diese Geschichte fand ich ja schon gut, als der Kollege sie an dem Mittwoch da vorgelesen hat im Krankenhaus, aber ich wusste nicht, was mich da so angesprochen hat. Erstmal ja die Undankbarkeit der Neuen und dann dieses mit dem Glauben und dann eben dieser letzte Satz, dieses erst bist du nur geheilt, 9 von denen sind geheilt, die gehen als geheilt durchs Leben. Die haben immer noch die Chance, wie Friedhelm das sagte, sich einfangen zu lassen, sich fischen zu lassen, zu Gott zu finden. Und der eine, der zurückgekommen ist, der zeigt schon viel mehr, der zeigt schon, ich bin da schon drin im positiven Sinne. Ich habe verstanden, da ist mehr passiert als nur eine Heilung, sondern da ist in mir etwas aufgebrochen, da ist in mir etwas angestoßen, was mir mehr gibt als nur die Reinheit vom Aussatz. Glaube. Ich habe gedacht, das Fazit für unser Leben könnte doch lauten: Danke Gott für dein Leben, für alles, was du da so hast, auch wenn es nicht immer rosig ist, weil seine Gnade keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Geschenk und weil er uns liebt. Darauf dürfen wir vertrauen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, die nicht alleine gelassen werden und denen dann mehr passiert als nur eine Heilung, sondern mit der Errettung wir eben ja in sein Netz oder in seine Nähe aufgenommen sind. Es gibt ein Lied, das wir heute hier nicht singen, was aber, finde ich, das auch noch mal schön zum Ausdruck bringt und was mir wie ein Ohrwurm während des Predigtschreibens durch den Kopf lief. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so, wie du bist, nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.